Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo liebe Studis, das ist wieder eine Folge zu Gruppentheorie 3 und zwar zu Kapitel 5. In der letzten Folge habe ich so ein bisschen erzählt, wo wir jetzt gerade stehen, Ende von Kapitel 4, was haben wir alles gemacht, was kommt als nächstes. Und in dieser Folge machen wir da nahtlos weiter. Wir haben letztes Mal vor allem über Lemma 5.2 gesprochen, haben schon mal einen ersten Eindruck davon, was man über die Punktstabilisatoren aussagen kann. Als nächstes wollen wir Punktstabilisatoren und die Zweistruktur der Gruppe miteinander in Beziehung setzen. Das sind die nächsten paar Resultate. Danach kommt dann die Dreistruktur. Lemma 5.3 ist jetzt also dran. Da haben wir Voraussetzung fix 3 und wir haben Alpha aus Omega. Was haben wir noch? Ja, das ist es eigentlich schon. Jetzt können wir die Fälle formulieren, die da vorkommen können. Das sind also Fälle, die sich auf die Zweistruktur beziehen. Da haben wir zwei Fälle, die sich quasi gegenüberliegen, nämlich 1 und 4. In Fall 1 hat G-Alpha ungerade Ordnung, in Fall 4 enthält G-Alpha eine volle 2-Sylow-Untergruppe. Das sind die beiden Extreme. Und dann haben wir dazwischen noch die Fälle 2 und 3. In Fall 2 kennen wir die Struktur der 2-Sylow-Untergruppen. Das sind nämlich Dieder- oder Semidiedergruppen. Und wir haben noch Einschränkungen für den 2-Anteil bei den Punktstabilisatoren. Und im dritten Fall, das ist einer mit einer besonderen Bahnenstruktur. Die 2-Sylow-Untergruppen von G haben mindestens Ordnung 4 und wir wissen genau, wie die Bahnenstruktur aussieht. Es gibt nämlich genau eine Bahn der Länge 2 und die anderen Bahnen, die sind regulär. Das heißt, ihre Länge ist genau die Mächtigkeit der 2-Sylow-Untergruppe. So sieht das aus und wir zeigen Lemma 5.3, indem wir halt wieder so, ja, haben wir schon häufiger so gemacht, wir fangen an mit irgendwelchen Fällen, die wir ausschließen und gucken dann in den noch verbleibenden Situationen, dass dann da die Fälle mit den Details rauskommen, die da ansonsten noch stehen. Es gelte jetzt also nicht 1. G-Alpha soll also durch zweiteilbare Ordnung haben. Damit das geht, muss überhaupt die ganze Gruppe erstmal durch zweiteilbare Ordnung haben. Ja, okay, wenn das nicht so ist, dann ist klar, dass 1 gilt. Das heißt, wenn nicht 1 gilt, dann haben G-Alpha und damit auch G durch zweiteilbare Ordnung, insbesondere eine nicht-triviale 2-Sylow-Untergruppe. Jetzt kann ich mir also eine 2-Sylow-Untergruppe von G-Alpha hernehmen und eine 2-Sylow-Untergruppe von ganz G, in der die liegt. Und das kann ich jetzt also so wählen. Ich nehme mir S-Alpha, das soll eine 2-Sylow-Untergruppe von G-Alpha sein. Und S-Alpha ist jetzt der Stabilisator von Alpha in einer 2-Sylow-Untergruppe S von ganz G. Ich kann das so wählen, dass das so funktioniert. Vorsicht, den Denkfehler habe ich auch schon mal gemacht. Wenn ich irgendeine 2-Sylow-Untergruppe mit einem Punktstabilisator schneide, dann muss da keine 2-Sylow-Untergruppe des Punktstabilisators rauskommen. Das Phänomen kennen wir. Sylow-Untergruppe geschnitten mit Untergruppe ist nicht im Allgemeinen eine Sylow-Untergruppe der Untergruppe. Aber wegen der transitiven Wirkung und wegen des Satzes von Sylow kann ich alles so wählen, dass ich kann also S-Alpha so wählen, dass es tatsächlich eine 2-Sylow-Untergruppe von G-Alpha ist. Und dann gucke ich mir die Bahn an, die S, also die Bahn ausgehend von Alpha, die S macht. Ich habe jetzt also meinen Punkt Alpha, gucke mir die Bahn unter S an, weiß, dass das keine reguläre Bahn ist, denn S-Alpha ist nicht trivial. Insbesondere ist jetzt die Länge dieser Bahn, die habe ich Delta genannt, nicht die Mächtigkeit von S, sondern das ist weniger. Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Es ist aber eine Zweipotenz, auch wegen Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Und die Mächtigkeit vom Punktstabilisator ist natürlich auch eine Zweipotenz. Okay, jetzt schreiben wir da haufenweise Zeug hin. Wir haben diese Ideen so ähnlich schon gesehen, deswegen erkläre ich das nicht so ausführlich. Ich habe da auch viel zu aufgeschrieben. Wir nehmen jetzt einfach Bezeichnungen her. Delta soll die Mächtigkeit 2 hoch m haben. S-Alpha soll die Mächtigkeit 2 hoch n haben. Und dann gibt es wieder die zwei Fälle, die wir schon häufiger gesehen haben, nämlich ob m 2 oder größer ist oder ob m höchstens 1 ist. Im ersten Fall m mindestens 2, da machen wir wieder so eine Gleichung auf. Wir nehmen nämlich die Fixpunkte, die S-Alpha auf Delta hat. Wir wissen ja zum Beispiel, dass der Punkt Alpha fixiert wird und d soll jetzt die Anzahl dieser Fixpunkte sein. Wir überlegen uns, wie groß kann oder muss dieses d sein. Naja, die Mächtigkeit von Delta ist eine Zweipotenz, die Mächtigkeit von Delta ist in diesem Fall mindestens 4 und wegen Bahnlänge gleich Stabilisatorindex und so weiter können wir erzählen oder können wir sehen, dass die Anzahl der Fixpunkte, die S-Alpha da jetzt hat, gerade sein muss. Das hat auch die Begrenzung, die wir jetzt finden, hat damit zu tun, dass wir ja global auf ganz Omega höchstens 3 Fixpunkte haben dürfen. Das ist die Fix-3-Voraussetzung. Wenn jetzt also die Anzahl der Fixpunkte gerade ist und höchstens 3, dann ist sie hier höchstens 2 und dementsprechend ist d gleich 2, denn wir wissen, dass d mindestens 1 ist und gerade, das heißt, es ist jetzt eingesperrt zwischen 1 und 3, muss gerade sein, deswegen 2. Heißt auch, dass die anderen Bahnen, die S-Alpha auf Delta hat, regulär sein müssen. Man kann da jetzt nicht noch weitere Fixpunkte finden, denn die 2 Fixpunkte, die erlaubt sind, die sind jetzt schon ausgeschöpft. Wir stellen uns das jetzt also so vor, wir haben diese Bahn Delta, Alpha hoch S. S-Alpha wirkt auf dieser Bahn, hat da jetzt 2 Fixpunkte, Alpha und Beta meinetwegen. Und dann haben wir noch weitere Bahnen, deren Länge genau die Mächtigkeit von S-Alpha ist. Und das alles zusammen muss die Mächtigkeit von S, muss nicht die Mächtigkeit von S ergeben, sondern muss die Mächtigkeit von Delta ergeben. Also haben wir jetzt diese Gleichung, Mächtigkeit von Delta gleich Anzahl der Fixpunkte, das ist 2, plus wie viele auch immer Bahnen man dann noch hat, aber da das reguläre Bahnen sind, haben die alle die gleiche Länge, nämlich 2 hoch n und die Anzahl habe ich a genannt. Jetzt setzen wir alles in die Gleichung ein, Mächtigkeit von Delta ist 2 hoch m, dann kommt daraus 2 plus a mal 2 hoch n, dann kann ich eine 2 ausklammern und bekomme 2 mal in Klammern 1 plus a mal 2 hoch n minus 1 und damit der Term in Klammern eine 2-Potenz wird, was es sein muss, denn auf der linken Seite steht ja 2 hoch m und das ist mindestens 4 und eine 2-Potenz. Damit das klappt, muss n gleich 1 sein und dann ja, wissen wir also Bescheid. Jetzt kommt Lemma 5.1 Teil b. Wir haben nämlich jetzt eine Untergruppe vom Punktstabilisator mit genau 2 Fixpunkten und dann wissen wir, dass der Index des Normalisators oder Zentralisators von so einer Untergruppe innerhalb des Punktstabilisators im Zentralisator oder Normalisator in der ganzen Gruppe höchstens 2 sein kann. Das ist Lemma 5.1 Teil b. Gut, dass wir diese Spezialfälle aufgeschrieben haben. Und in diesem Fall, den wir hier jetzt betrachten, haben wir herausgefunden, n gleich 1, das heißt, die Mächtigkeit von S-Alpha ist 2. Das heißt, der Zentralisator von S-Alpha in S kann jetzt höchstens noch Ordnung 4 haben. Warum? Wir haben ja S-Alpha als 2-Sylow-Untergruppe von G-Alpha gewählt. Der Zentralisator kann da also jetzt innerhalb von G-Alpha oder der Punktstabilisator innerhalb von S kann jetzt nicht mehr wachsen und deswegen ist die Ordnung des Zentralisators nach oben durch 4 beschränkt. Wenn die größer wäre, müsste ja noch mehr von diesem Zentralisator in G-Alpha reingehen, weil der Index durch 2 beschränkt ist. Und P-Gruppen mit dieser Eigenschaft, speziell 2-Gruppen mit dieser Eigenschaft, dass man da eine Untergruppe oder ein Element hat mit Zentralisator der Ordnung 4, die sind klassifiziert. Das sind Gruppen von sogenannter maximaler Klasse. Es gibt da jetzt also 2 Fälle. Entweder ist S selber einfach ganz klein. Da sehe ich gerade gar nicht, dass das geht, wenn M größer gleich 2 ist, denn das teilt ja die Ordnung von S. Das heißt, in diesem ersten Fall kann es gar nicht sein, dass S genauso groß ist wie S-Alpha. Das führt sofort zum Widerspruch. Oder wir haben hier eine Gruppe, die größer ist und mit so einer Untergruppe der Ordnung 2, mit Zentralisator der Ordnung 4 oder höchstens 4. Und das ist dann eine Gruppe von maximaler Klasse. Bedeutet einfach nur, dass die Nilpotenzklasse dieser Gruppe so groß wie möglich ist. Nochmal zur Erinnerung, wie komme ich auf die Nilpotenzklasse? Ich bilde den Kommutator, dann nehme ich die Kommutatorgruppe und bilde wieder den Kommutator mit der ganzen Gruppe und mache das so lange, bis ich bei der trivialen Gruppe angekommen bin. Bei nilpotenten Gruppen weiß ich, dass ich da irgendwann bei der trivialen Untergruppe ankomme und dann zähle ich die Stufen. Und bei P-Gruppen gibt es einfach dieses Phänomen, dass die, also bei abelschen Gruppen ist die Nilpotenzklasse 1, da brauche ich nur einmal den Kommutator bilden und bin sofort bei 1. Und das Gegenstück dazu ist die sogenannte maximale Klasse, wo nämlich die Nilpotenzklasse so groß ist, wie sie nur überhaupt sein kann. Das nennt man maximale Klasse und diese Eigenschaft, die wir hier gesehen haben, mit einer Untergruppe der Ordnung 2 und Zentralisator der Ordnung 4, ist ein Kriterium für maximale Klasse. Das kann man nachlesen, zum Beispiel im Buch über endliche Gruppen von Huppert. Da findet man, also warum das so ist und auch noch haufenweise Zeug über Gruppen maximaler Klasse. Das möchte ich hier nicht vertiefen, sondern möchte nur sagen, dass man dann weiß, was für eine Struktur unsere 2-Gruppe S hat. S muss jetzt eine Quaternion, die Eder- oder Semideder-Gruppe sein. So. Ich möchte jetzt eigentlich nur ausschließen, ich möchte nur erklären, warum es keine Quaternionengruppe sein kann, denn den Rest, der Rest ist dann irgendwie klar in diesem ersten Fall. Warum kann S keine Quaternionengruppe sein? Naja, die Ordnung von S ist dann mindestens 8 und S hat nur genau eine Involution. Die muss dann in S-Alpha liegen. Aber der Zentralisator hat dann nicht Ordnung höchstens 4, sondern der hat in Wirklichkeit Ordnung 8 oder noch größer, denn diese Involution liegt ja im Zentrum. Das heißt, das passt gar nicht mit der Zentralisatorbedingung zusammen. Die Zentralisatorbedingung kam aus unserer Fixität-3-Eigenschaft und speziell daher, dass S-Alpha 2 Fixpunkte hat. Das klappt also gar nicht. Es bleiben nur die Eder- und Semideder-Gruppen übrig und das alles steht dann in Fall 2. Jetzt kommt noch der zweite Fall, nämlich der, dass M höchstens 1 ist. Was war nochmal M? M war der Exponent oben bei der Bahnlänge von Delta. Das heißt, wenn M höchstens 1 ist, dann hat Delta Länge 1 oder 2. Und wenn Delta Länge 1 hat, dann heißt das ja, dass ganz S den Punkt Alpha fixiert. Anders geht das nicht, dass die Bahn so klein ist. Und das steht in Fall 4. Das ist der Fall, dass der Punktstabilisator eine volle 2-Sylow-Untergruppe enthält. Wenn M gleich 1 ist, dann sehen wir, dass S-Alpha genau Index 2 in S hat. Ist also ein Normalteiler, dann hat S mindestens Größe 4. Und dann kann man sich noch überlegen, dass S-Alpha jetzt genau 2 Fixpunkte hat und die Elemente, die außerhalb von S-Alpha liegen in S, vertauschen diese beiden Fixpunkte. Dann kann man sich das noch ein bisschen weiter überlegen. Die anderen Bahnen von S müssen dann regulär sein, denn wenn man da jetzt noch weitere Bahnen hätte, auf denen Fixpunkte erlaubt sind, kriegt man insgesamt zu viele. Und das ist dann, das sind die Zutaten für Fall 3. Und das war's. In Lemma 5.4, da spezifizieren wir einfach nur, was wir gerade rausgefunden haben, für einfache Gruppen. Und na, wenn man so einen Satz hat in der Art von, oder ein Resultat in der Art von Lemma 5.3, dann ist es gar nicht so, dann liegt es nicht so fern, sich das anzuschauen, speziell für einfache Gruppen. Und zwar deshalb, weil es viele und gute Klassifikationsresultate gibt für einfache Gruppen mit einer gewissen 2-Struktur. Immer dann, wenn man sowas sieht wie die 2-Sylow-Untergruppen sind die Eder- oder Semideder-Gruppen, dann löst es zumindest bei mir den Reflex aus, sofort den Spezialfall hinzuschreiben, dass G einfach ist. Und zwar deshalb, weil es Klassifizierungsresultate gibt für einfache, nicht-abelsche Gruppen mit Dieder- oder Semidieder-2-Sylow-Untergruppen. Machen wir das also mal. Wir folgen diesem Reflex. In Lemma 5.4 sind jetzt die Möglichkeiten aufgelistet für den Spezialfall, dass G einfach ist. Na, dann kann immer noch G-Alpha ungerade Ordnung haben. Es kann auch immer noch sein, dass G-Alpha eine volle 2-Sylow-Untergruppe enthält. Und die Fälle 2 und 3, die treten jetzt nicht mehr beide auf, sondern nur noch einer davon tritt auf. Und in dem Fall kann man genau hinschreiben, was für ein Isomorphietyp die Gruppe G hat. Wir haben nämlich dann die Eder- oder Semideder 2-Sylow-Untergruppen. Und als Typ für G kommt dann sowas raus wie A7 oder die Mathieu-Gruppe M11 oder irgendwas aus der Serie PSL2Q oder PSU3Q oder PSL3Q. Mit einer Primzahlpotenz Q, für die es dann auch noch gewisse Einschränkungen gibt, je nachdem. Das ist für den Moment nicht so wichtig, denn man kann ja später immer noch gucken, welche dieser Gruppen wirklich mit Fixität-3-Wirkung auftauchen und was man da genau weiß. Aber man hat eine Einschränkung. Man ist von allen einfachen Gruppen hin zu einer sehr kleinen Liste gekommen. Und in 2 habe ich noch mit dazu geschrieben, dass G-Alpha eine Involution aus jeder konjugierten Klasse enthält, weil das wichtig ist für Argumente später. Ja, wie beweisen wir das? Wir gehen einfach die Fälle in Lemma 5.3 durch. Und dann habe ich ja gerade schon gesagt, manche Fälle übertragen sich einfach. Und das Einzige, was man sich wirklich angucken muss, sind die Fälle 2 und 3. Fall 2 mit den Dieder- und Semideder-Gruppen führt sofort zu dieser Klassifikation. Da gibt es dann die entsprechenden Sätze. Bei den Dieder-Gruppen den Satz von Gornstein-Walter und bei den Semideder-Gruppen den Satz von Alperin, Brauer und Gornstein. Und dann schreibt man die Gruppen einfach hin. Warum kann jetzt der Fall 3 nicht eintreten? Ja, das ist ein Argument, bei dem ich mir überlegt habe, dass ich das gern rausziehen und für Sie als Übungsaufgabe stellen möchte. Denn dahinter steckt eigentlich eine etwas allgemeinere Aussage über Permutationsgruppen und speziell über gerade und ungerade Permutationen. Deswegen also nur so ein paar Hinweise, auch in der Übungsaufgabe auf dem Zettel, auch da stehen noch so ein paar Hinweise dabei. Schauen Sie sich einfach diese Bahnenstruktur, die da in Fall 3 im Lemma 5.3 beschrieben wird, genau an. wählen Sie Bezeichnung und gucken Sie, wie sieht das jetzt genau aus? Wie wirkt denn jetzt die 2-Sylow-Untergruppe S, die wir uns da hergenommen haben? Und dann folgen Sie einfach den Hinweisen. Zeigen Sie, dass die 2-Sylow-Untergruppe S nicht zyklisch ist. Überlegen Sie sich, was die Elemente aus S jetzt genau machen auf den Bahnen, speziell auf dieser kleinen Bahn der Länge 2. Und dann, ja, fummeln Sie mal ein bisschen rum mit Permutationsgruppen, speziell mit geraden und ungeraden Permutationen. Das sind meine Hinweise. Sie werden dann hoffentlich darauf kommen, dass das in einer einfachen, nicht-abelschen Gruppe nicht geht. Da kann es nicht sein, dass in der 2-Sylow-Untergruppe die Elemente so wirken und dass da diese Bahnenstruktur vorliegt. Das ist dann ein Widerspruch zur Voraussetzung, dass G einfach ist, und damit ist alles gezeigt. In der nächsten Podcast-Folge werde ich über Satz 5.5 sprechen. Da geht es ganz schön ans Eingemachte und da sind ein paar Details, die bestimmt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdienen. Das war's also erstmal. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, so wie immer, und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.